Okay, ich habe euch was mitgebracht, ein Wort, was ich schon ganz lange mit mir rumtrage. Und es heißt ganz einfach: Wer ist Jesus für dich? Denkst du, ja, gut, das ist ganz klar. Also, ich meine, ich bin Christ, wer ist Jesus für mich? Hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an, aber ich hoffe, ich krieg dich heute Morgen und möchte einsteigen mit Lukas 7. Vers 36, da heißt es: Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete sich bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer, der das alles beobachtet hatte, dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir was erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihnen nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete: Bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hatte. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehe diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit dem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelte die ganzen Gäste untereinander: Was ist das für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Langer Text, den die meisten kennen, die schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind. Und was wir hier sehen: Zwei Menschen begegnen Jesus. Jesus wird eingeladen. Ich meine, zu der Zeit, als Jesus unterwegs war, es war eine Zeit, da gab es viele Wanderprediger. Ja, Rabbiner, das war nichts Besonderes. Es gab Land auf, Land ab, gab es Rabbiner, gab es Wanderprediger wie Jesus, die ihre Jünger um sich scharten, die von ihm lernten und die einfach ihm nachfolgten und Zeit mit ihm verbrachten. So, das war so dieses Lehrer-Schüler-Ding, was damals völlig normal war, aber Jesus war was Besonderes. Jesus war eigentlich so der Promi seiner Zeit. Jesus war bekannt und jeder wusste: Hey, wo Jesus hinkommt, da geht die Post ab, da passieren spektakuläre Dinge, da passieren Wunder, da werden Kranke geheilt und seine Lehren, das war eine ganz andere Art als das, was man Land auf, Land ab kannte bis dahin. Und was macht der Pharisäer? Ein Pharisäer sieht Jesus und denkt sich so: Hey, den Mann, den Promi, den will ich bei mir zu Hause haben. Ey, mit dem will ich Zeit verbringen, den muss ich zu mir einladen. Und er lud ihn zu sich nach Hause ein. Und ich meine, es war so, er sonnte sich in der Gegenwart der bekanntesten und schillerndsten Persönlichkeit der Tage. Ja, es wäre wie, keine Ahnung, du bist unterwegs und lädst den größten Popstar ein zu dir nach Hause und so. Und man denkt sich so: Hey, weißt du, wer bei mir zu Hause war? Und genauso war es bei diesem Pharisäer. Er lud Jesus ein, die Leute: Ey, wow, Jesus kommt zu ihm zu Besuch. Und er ist bei ihm zu Hause und sie reden über Gott und die Welt, über die Politik, über was auch immer, worüber sie diskutiert, miteinander sprachen und hatten eine gute Zeit. Und in diese Situation kommt auf einmal eine Frau herein, kniet sich vor Jesu Füßen, fängt bitterlich an zu weinen, wäscht seine Füße, trocknet mit ihren Haaren seine Füße, salbt seine Füße mit Öl und sprengt den ganzen Rahmen. Und hier sehen wir zwei Menschen. Hier sehen wir zwei Menschen, die beide eine Begegnung haben mit Jesus. Bei dem einen ist es eine Begegnung, eine flüchtige Begegnung, die keinerlei Auswirkung auf sein Leben hat. Jesus war da und Jesus geht. Und sein Leben bleibt völlig unberührt von dieser Begegnung, die er mit Jesus hatte. Und auf der anderen Seite eine Frau, die Jesus begegnet. Beide im selben Raum. Beide zugleich mit Jesus zusammen. Der eine geht und bleibt, wie er ist, und es hat keinerlei Auswirkung auf sein Leben. Und die andere Person begegnet demselben Jesus, zur selben Zeit, im selben Raum. Und ihr Leben wird völlig auf den Kopf gestellt. Und so ist es doch ganz oft. Gott begegnet uns, Gott begegnet dir und mir, Gott begegnet Menschen auf der ganzen Welt, in Gemeinden, in Kirchen begegnet Gott Menschen und der eine steht dort, hat eine gute Zeit, geht nach Hause und es verändert sich. Es hat überhaupt keine Auswirkung auf sein Leben. Und der nächste begegnet Gott und sein Leben wird von links nach rechts gedreht. Und deshalb ist es so wichtig, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Für den Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, war Jesus ein Schriftgelehrter, war Jesus ein genialer Lehrer, war ein Wundertäter, war eine berühmte Persönlichkeit, war vielleicht sogar in seinen Augen vielleicht sein Vorbild. Vielleicht sagt er, wow, so wie der, so möchte ich auch sein. Er war angetan, er war total beeindruckt von der Ethik, die Jesus vielleicht hatte. Er war beeindruckt von den Lehren, die Jesus lehrte. Er war beeindruckt von seiner ganzen Persönlichkeit. Und weißt du, ich habe schon so oft Menschen begegnet, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, Menschen, die sagten, weißt du, mein größtes Vorbild ist eigentlich Jesus. Und denkst du, ja. Und im nächsten Moment merkst du, ja, er findet die Ethik von Jesus toll, er findet toll, was Jesus über Nächstenliebe sagt, aber mit Gott, mit Jesus persönlich was zu tun haben, möchte er nicht. Was ist es, worum es uns geht bei Jesus? Ist es seine Lehre, ist es seine Ethik, ist es, weil er Wunder tut, weil er beeindruckend ist, weil er was auch immer ist? Diese Frau, die Jesus begegnete, sah in Jesus nicht einfach nur den beeindruckenden Lehrer, den Mann mit der genialen Ethik, der Mann, der Wunder tat, der sich um die Nöte einfach kümmerte von anderen. Sie sah Jesus mit völlig anderen Augen als der Mann, der mit Jesus zu Tisch lag. Ich meine, wir müssen eins nicht vergessen, der Pharisäer, der mit Jesus am Tisch lag, das war kein Sünder, der mit Gott nichts zu tun haben wollte. Der ging brav im Gottesdienst. Der kannte das Alte Testament auswendig. Der opferte Gott, der betete zu Gott. Er sang Gott im Gottesdienst. Dem würde man heutzutage vielleicht sogar als guten Christen bezeichnen. Und Jesus kommt zu ihm nach Hause und Jesus geht von ihm wieder weg und sein Leben bleibt völlig unberührt davon. Das Einzige, was bleibt, ist, hey, ich hatte mal eine gute Zeit mit Jesus. Und dann kommt jemand, sie kommt weder in den Gottesdienst, sie betet wahrscheinlich nicht, sie lobt Gott nicht, vielleicht kennt sie sich noch nicht mal aus im Wort Gottes, lebt völlig fern von Gott. Sie begegnet Jesus und ihr Leben wird von links nach rechts umgedreht. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden ist nicht, dass der eine tolle Gebete kannte und der andere nicht. Der Grund, wieso das so unterschiedlich ausging, einzig und allein, beide hatten eine ganz andere Antwort darauf, wer ist Jesus für dich? Sie sahen beide Jesus mit völlig anderen Augen. Für Jesus war diese Frage, wer ist Jesus für dich, wer bin ich für dich, war auch für Jesus eine ganz zentrale und wichtige Frage. Ich meine, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern, verbrachte die Zeit. Ich meine, sein Jünger war mit ihm unterwegs. Ja? Sie erlebten Zeichen und Wunder. Sie waren ständig zusammen und Jesus legte ihnen das Wort Gottes aus. Er zeigte ihnen die Wege Gottes. Jesus sandte sie sogar selber aus, damit sie für Kranke beteten, dass sie Wunder taten, dass sie das Evangelium predigten und so. Und sie hatten eine richtig geniale Zeit. Und eines Tages kommt Jesus mit ihnen zusammen, sie sitzen zusammen und Jesus sagt, das lesen wir in Matthäus 16, Vers 13, für wen halten die Leute mich eigentlich? Die Jünger erwiderten, ja, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Ich meine, er redete nicht zu irgendwem. Die Jungs, die waren schon eine ganze Zeit mit ihm unterwegs. Ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs warst. Aber ich glaube, Gott stellt uns auch die Frage. Und er stellt sie nicht nur einmal. Er hat sie nicht gestellt, als er sie gerufen hatte, komm, folge mir nach. Ach so, bevor wir hier loslegen, bevor du mir nachfolgst, erstmal eine Frage, wer bin ich denn eigentlich für dich? Nee, Jesus hatte sie gerufen, sie folgten ihm schon nach, sie waren mit ihm schon lange unterwegs. Man müsste meinen, sie kennen ihn. Und dann irgendwann sagt er, erzähl mal, was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? Ja, großer Prophet oder Johannes und so, du bist, ja, ich meine, das waren ja schon ein paar Leute, ne? Ich meine, das waren ja nicht irgendwelche, ne? Das waren auch schon Promis, das waren ja auch schon ganz, ne? Das waren ja schon ganz große Namen. Und dann sagte Jesus, ja, okay, aber Jungs, ihr seid jetzt einige Zeit mit mir zusammen. Iris, wir kennen uns doch jetzt schon ein bisschen. Was sagst du denn, wer ich bin? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Also ich hätte erst mal gedacht, ich hätte die Frage erst gar nicht verstanden wahrscheinlich. Ich dachte so, wieso stellst du mir jetzt die Frage, Jesus, ich kenne dich doch, wir sind jetzt schon länger unterwegs zusammen. Und Jesus fragt, was denkt ihr oder für wen haltet ihr mich? Und dann kommt Petrus' großer Auftritt. Und das war wirklich mal ein genialer Auftritt von ihm. Und Petrus sagte, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Viele Menschen zu der Zeit, als Jesus unterwegs war, suchten Jesus, weil sie wussten, bei ihm finde ich Trost, bei ihm finde ich Wahrheit. Hier, wenn ich der halt Kranke, er nimmt uns an, er ist ein, bei ihm finden wir das, wonach wir eigentlich suchen. Ja, die Leute hatten Leiden, die Leute hatten Probleme, die Leute hatten, sie suchten ein Gott, sie suchten einen Erlöser, sie suchten einen Messias, sie suchten jemanden, der ihre Probleme lösen konnte. Und sie kamen in Scharen, zu Hunderten, zu Tausenden kamen sie zu ihm und er heilte sie. Er zeigte ihnen den Weg zu Gott. Er rief sie zurück und erklärte ihnen das Reich Gottes. Und Jesus war unterwegs und die Leute kamen zu ihm und sie dachten, hey, das ist der Wundertäter und was auch immer. Und sie waren total begeistert, aber letztendlich kamen sie zu ihm, weil er sich um ihre Probleme kümmerte. Sie suchten jemanden, sie suchten ihn oft auf, einfach nur wegen seinen Wundern. Wegen seinen Lehren oder weil er eine Berühmtheit war wie der Pharisäer, weil er die angesagteste Person seiner Zeit war. Und für manch einen war es wie der Gin aus der Flasche, ja, den man holt, an der Flasche gerieben hat, dann kommt der Gin raus, sagt, du hast drei Wünsche frei. Und deswegen fragte Jesus seinen Jünger: Jungs, was sagt ihr denn, wer ich bin? Es stimmte, Jesus war ein genialer Lehrer. Es stimmte, Jesus war einer mit einer Ethik und Moral, die niemand, das kannte man vorher nicht. Er verkörperte Nächstenliebe wie kein anderer. Er war ein beeindruckender Lehrer. Er war jemand, der Zeichen und Wunder tat. Er war jemand, der war völlig out of space. Er war wirklich ganz anders als alles, was man bis dahin kannte. Und sie kamen zu ihm und dachten: Hey, er kann vielleicht meine Probleme lösen. Er kann vielleicht dieses Wunder tun. Er ist vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Er ist vielleicht die Erhörung von meinen Rufen nach Gott, nach dem Gott, greif ein in mein Leben. Und Jesus fragte seinen Jünger: Was denkt ihr denn, wer ich bin? Und eines Tages kam der Tag, als Jesus all den Menschen, die zu Hunderten, zu Tausenden ihm hinterher nachfolgten, völlig gegen den Kopf stieß. Auf einmal tat er nicht mehr das, was sie wollten, was sie erwarteten. Er sagte nicht mehr das, was sie gerne hören wollten, sondern auf einmal gab es nicht mehr das, was sie erwarteten, hofften und von ihm erwarteten. Und die Leute fingen an, sich von Jesus abzuwenden. Und allzu oft ist es doch auch so, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir beten, wir sind treu in der Gemeinde, wir folgen Jesus nach, wir haben vielleicht sogar schon in Kindheitstagen unser Leben Jesus gegeben, weil wir sagen: Hey, ich meine, ich will auch in den Himmel, ich will auch irgendwie. Und dann sind wir mit Gott unterwegs und so. Und mit der Zeit erleben wir und merken wir, dass Gott nicht immer so ist, wie wir es uns gerne wünschen, oder? Gott erhört nicht jedes Gebet. Gott tut nicht immer das, was wir von ihm erwarten, was wir uns wünschen, von dem, was wir denken, was wir brauchen. Und Gott lässt sich oft auch ziemlich viel Zeit. Gott löst nicht jedes Problem in meinem Leben. Gott greift nicht immer ein. Manchmal greift er scheinbar gar nicht ein oder manchmal scheint er auch wirklich sehr spät einzugreifen, als wäre er zu beschäftigt. Als hätte er irgendwie andere Lieblingskinder. Dann siehst du noch jemanden, der, hey, der ist noch gar nicht so lange mit Gott unterwegs und Gott scheint ihn so zu segnen, aber wo ist das in meinem Leben zu sehen? Und da gab es den Zeitpunkt, als die Menschen, die Jesus nachgefolgt waren, die seine Wunder gesehen haben, die so begeistert waren. Ich meine, stell dir das vor. Jesus kommt hier runter, ja, ist hier vor unten am Rhein unterwegs und so, die Menschen kommen hin und so, Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Was muss das für ein Spektakel sein? Die Leute fahren in die Krankenhäuser, holen die Leute raus, ja, du fährst nach Hause, holst deine Tante, deinen Onkel, deine Kinder, die krank sind, holst du, schleppst sie alle mit runter an den Rhein, da ist Jesus, da geht die Post ab. Und dann bringst du sie hin und Jesus legt jedem Hände auf. Jeder wird geheilt. Und da sind Leute, die so zerbrochen sind, die so verbittert sind, die so verletzt sind, die so ausgestoßen sind, die keiner anguckt, mit denen niemand etwas zu tun haben. Aber Jesus nimmt sich Zeit, schenkt ihnen ein Lächeln, schenkt ihnen ein gutes Wort, hört ihnen zu, ja, nimmt sie wirklich wahr, übersieht sie nicht. Und Jesus, kannst du dir das vorstellen, was los sein muss, wenn Jesus auf einmal hier auftaucht in Neuwied? Ey, der Raum, der würde nicht ausreichen. Die Leute würden hier Schlange stehen, Straußen auf der Straße, würden versuchen, wie kommen wir irgendwie hier rein? Doch dann auf einmal tut Jesus nicht das, was sie von ihm erwartet haben. Und sie fangen an, ihm den Rücken zu kehren. Der Raum, der so proppevoll war, die Leute, die ganze Straße war voll, Staus haben sich gebildet, wahrscheinlich muss die Polizei, das Ordnungsamt kommen, muss den Verkehr irgendwie regeln, damit die Leute hier klarkommen. Ganz Neuwied ist aus dem Häuschen, RTL, ZDF, Sat.1, alle sind hier mit den Medienfahrzeugen da, die Kameras stehen bereit und so und alle nur spot on auf Jesus. Was wird als nächstes tun? Und auf einmal Pustekuchen. Und die völlige Ernüchterung macht sich breit. Hey, hier war gerade noch so viel los. Wieso? Was ist los? Und auf einmal ist das Spektakel flacht ab. Und der eine oder andere fängt an, sich umzudrehen, geht nach Hause. Wenden sich ab. Die große Party ist vorbei. ZDF packt die Kameras ein. RTL muss zum Eishockeyspiel nach Köln fahren. Ist interessanter für die Nachrichten. Und der Raum wird lichter. Es ist immer weniger los. Und in dem Moment dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um. Johannes 6, Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Jesus nicht mehr die Erwartung erfüllte von den Menschen um ihn herum, die ihn suchten, fragte Jesus seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und Petrus bringt es auf den Punkt, ja, wo sollten wir denn hingehen? Und er sagt so etwas Bemerkenswertes. Er sagte, Jesus, weißt du, bei all den Spektakeln, wir haben so viele Wunder gesehen, wir haben so viele Zeichen gesehen, deine beeindruckenden Lehren, wir all das, was wir mitbekommen haben. Du bist wahrscheinlich die beeindruckendste Person, die jemals über diesen Planeten gelaufen ist. Und selbst wenn das vorbei ist, selbst wenn du jetzt hier kein Wunder mehr tust, selbst wenn das ganze Spektakel hier vorbei ist, wir nicht wieder eine nächste Brotvermehrung erleben, selbst wenn du hier wieder nicht hier wieder irgendwelche Zeichen und Wunder tust, aber Jesus, eins haben wir verstanden. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wir haben erkannt. Wir haben erkannt, wer du wirklich bist. Du bist nicht nur ein guter Lehrer. Du bist nicht nur ein fantastisches Vorbild. Du bist nicht einfach nur ein Wundertäter. Du bist nicht ein Prophet. Du bist nicht Johannes. Du bist nicht Elia. Du bist das alles nicht. Das mag alles sein, dass du Wunder tust. Dass du wie ein Prophet hier auftrittst. Das mag alles sein, aber das bist du nicht. Du bist so viel mehr. Und Petrus ist genau wie diese Frau. Er sieht Jesus mit völlig anderen Augen. Wo die anderen sich abgekehrt haben von Jesus, sah er, wer Jesus wirklich ist. Dort, wo der Pharisäer eine gute Zeit einfach nur mit Jesus haben wollte und sich in seinem Glanz und seiner Berühmtheit sonnte, erkannte die Frau, wer Jesus wirklich ist. Jesus ist die Antwort auf die Frage nach Leben. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist so viel mehr. Alles, was ich brauche, ist er. Es ist nicht ein Wunder, es ist nicht dies oder jenes, es ist Jesus in Person. Es ist Jesus, den ich brauche, weil wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Jesus, er ist es, der mein Leben auf den Kopf stellt. Und Petrus wusste das und die Jünger haben gesagt, denn selbst wenn alle gehen, Jesus, wir bleiben, weil wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Weil wir glauben, dass du das Leben bist. Weil wir glauben, dass was wir brauchen, das bist du. Das ist nicht das nächste Wunder, das ist nicht das nächste Spektakel. Was wir brauchen, bist du in unserem Leben. Weißt du, immer wieder frage ich mich, wieso wenden sich Menschen von Jesus ab, die Jesus kennengelernt haben, die ihr Leben Jesus gegeben haben und mit ihm vielleicht sogar Jahre unterwegs gewesen sind, vielleicht auch Jesus erlebt haben in so einem großen Ausmaß, wie ich es selber vielleicht gar nicht erlebt habe, die Wunder erlebt haben, die Gottes Eingreifen in ihrem Leben erlebt haben. Und ich frage mich, wieso? Wieso wendet man sich dann von Jesus ab? Und ich glaube, eine Sache ist, dass wir dazu neigen, dass wir sagen, was habe ich davon? Dass wir Gott oft suchen mit der Frage und Gott aufsuchen damit mit der Frage, was habe ich davon? Und wenn ich diese Frage für mich nicht zufriedenstellend erfüllen kann und ich denke, meine Bedürfnisse werden nicht gestillt, das, was ich erwarte, was habe ich davon, wenn das nicht so beantwortet werden kann, dass ich mich gut dabei fühle, dann scheint es auch nicht wichtig zu sein in meinem Leben. Und Petrus verstand, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was habe ich davon? Was ist der größte Nutzen, den ich jetzt hier rausziehen kann? Weil wenn das unsere Frage ist und an erster Stelle kommt, was habe ich davon? Dann werden wir uns abwenden wie die Menschen, die sich von Jesus abwandten. Dann werden wir sein wie der Pharisäer, der Jesus zwar als Gastgeber in seinem Haus hatte, der aber Jesus auch wieder verabschiedet und sagt, hey, wir hatten eine gute Zeit. Wir haben vorhin gesungen dieses Lied Privileg und da kam mir der Gedanke, man muss sich da drüber nachdenken, weil das in dem Lied eigentlich auch irgendwie zum Ausdruck kommt. Wenn unsere Überzeugungen ins Leere laufen, unser Glauben, unsere Überzeugung über Gott, unsere Überzeugung über das Leben, unsere Beziehung zu Gott und wenn unsere Glaubensschritte nicht die gewünschten Resultate bringen, wenn unsere Gebete nicht so erhört werden, wie wir denken, wie Gott sie erhören müsste, wenn Gott ganz anders handelt, als wir es erwarten, in diesen Momenten stellt Jesus uns auch die Frage, was sagst du, wer ich für dich bin? Deswegen ist es keine Frage, die Jesus uns nur am Anfang unseres Glaubenslebens stellt, die er uns stellt, wenn er uns ruft zur Nachfolge, wenn wir unser Leben Jesus geben. Das ist nicht der Moment, wo Jesus fragt, wer bin ich für dich? Oder es ist nicht der einzige Moment, sondern ich glaube, dass Gott uns immer wieder diese Frage stellt. In dem Moment, wo du merkst, dass du mit deinem Glauben nicht vorankommst, wie du gegen Widerstände stößt, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden, Gebetserhörungen ausbleiben, wenn deine Überzeugungen irgendwie ins Leere laufen, dann stellt Jesus dir wieder die Frage. Er stellt mir die Frage, er stellt dir die Frage und sagt, wer bin ich für dich? Wie siehst du mich? Bin ich der Gin in deiner Flasche? Und Gott möchte mehr sein. Jesus möchte mehr sein. Und das, was Jesus oder was Gott möchte, lesen wir in 2. Korinther 6, Vers 16. Da heißt es, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und da wird der ganze Herzschlag Gottes wird hier sichtbar. Hier zeigt Gott, was er möchte, worum es ihm geht. Er möchte unter uns wohnen. Er möchte unser Gott sein. Er möchte nicht mehr so mit Befehl, ich bin jetzt dein Gott, du hast mir zu gehorchen, sondern er möchte bei uns sein, er möchte Beziehung. Er möchte, dass wir sagen, Gott, du bist mein Gott. Du bist mehr als meine Gebetserhörung. Du bist mehr als ein Wundertäter. Du bist mehr als ein guter Ratgeber. Du bist mein Gott. Und in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen und in dem Moment, wo wir sagen, Gott, du bist mein Gott, in dem Moment wird unsere Beziehung zu Gott ins richtige Verhältnis gerückt. Gott möchte nicht nur unser Erlöser sein. Er möchte nicht nur unser Freund sein. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel, und ich bin ein echter Freund davon, dass wir reden sehr viel über die Gnade. Wir reden sehr viel, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Und dass Gott, ja, und Gott zwingt niemanden. Und Gott, ja, und wir betonen das so sehr, dass wir ganz oft dann vergessen, Gott will nicht nur unser Freund sein. Er ist nicht unser Kumpel nur. Er ist nicht irgendwie, ja, dieses Locker. Dieses so, weißt du? Wir vergessen manches Mal, hier, es ist Gott. Es ist Gott, der vor uns steht. Und Gott, aber es ist kein Gott, der von oben herab guckt und möchte uns knechten, er möchte uns erniedrigen, er möchte, ja, den wir irgendwie, wie in vielen Religionen oder in den meisten Religionen, wo du Gott besänftigen musst. Du musst Gott überzeugen, dass er dich annimmt. Du musst Gott überzeugen, damit er dir wohlgesonnen ist. Nein, wir reden über einen Gott, der sich vorstellt, der sagt, ich möchte unter euch wohnen. Ich möchte Gemeinschaft haben. Ich möchte nah bei dir sein und ich möchte, dass du aus freien Stücken, dass du die Entscheidung triffst, dass du Ja sagst und mich dein Gott sein lässt. Lass mich dein Gott sein. Und er möchte, dass wir sagen, Gott, wir sind dein Volk. Wir gehören zu dir, aber wir gehören auch dir. Und das verstand Petrus. Er sah Jesus nicht nur als diesen Wundertäter, sondern er erkannte, hey, das ist der Gesandte Gottes. Das ist der Sohn Gottes, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Ich will mitten unter euch sein. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und all das, und bei all dem geht es um unser Herz. Es geht nicht so sehr darum, ob wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht wichtig wäre oder dass das keine Rolle spielt. Aber das ist nicht, worauf Gott schaut. Es geht auch nicht um die Gebete, die wir sprechen, sondern worauf Gott immer schaut, ist unser Herz und unsere Herzenshaltung. Und eine Begebenheit, die finde ich so treffend, die diesen Unterschied zeigt, das lesen wir in Markus 3, Vers 31. Jesus war unterwegs und die Leute versammelten sich um Jesus und er tat Zeichen und Wunder. Ja? Und in diesem Setting, in dieser Situation passierte es, inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Also seine Familie hat mitgekriegt, ey, Jesus hier ist da und sie hatten ihn schon länger nicht gesehen und jetzt sagen sie, hey, dann lass uns mal gucken, wo der Junge ist. Und sie blieben vor dem Haus stehen, in dem Jesus war, und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Und Jesus sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sah sie an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter, meine Geschwister, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus ist unterwegs und es ist wieder ein Riesenspektakel. Menschen werden geheilt, die Menschen kommen aus allen Ecken zu ihm und wollen bei Jesus sein, wollen ihn hören, wollen ihn sehen, wollen einen richtig, weißt du, so ein richtig genialer Gottesdienst, einen richtig geilen, richtig tollen Liveband, wo es richtig abgeht so. Du kommst rein und die Atmosphäre knistert. Du merkst die Erwartung, die in der Luft liegt und ja, stell dir das mal vor. Und dann kommt und Jesus ist da und es passieren Zeichen und Wunder. Und dann kommt seine Mutter und kommen seine Geschwister an und sie wollen Jesus sehen. Und was machen sie? Sie kommen hin, bleiben vor der Tür stehen und lassen Jesus rufen. Jesus, deine Mutter ist da, komm raus. Deine Geschwister sind da, die wollen mit dir reden. Und das zeigt die ganze Herzenshaltung von seiner Familie. Sie denken, Jesus hat zu ihnen rauszukommen. Ja? Wie oft sind, und so sind wir oft. Wir kommen in den Gottesdienst und sagen, hey Jesus, komm. Wir bleiben aber draußen stehen, innerlich sind wir so, ja, Jesus muss zu uns kommen. Gott muss schon zu uns kommen. Jemand sagte mal zu mir so, ja, wenn Gott was von mir will, er weiß ja, wo ich wohne. Und so bleiben seine Mutter und seine Geschwister draußen stehen und lassen Jesus rufen. Und ich frage mich, ich meine, seine Mutter und seine Brüder, ich meine, die müssten doch gewusst haben, was der Engel zu Maria gesagt hatte. Vor Jahren. Sie müssen doch gewusst haben, Jesus ist nicht irgendwie nur ihr Bruder. Jesus ist der Sohn Gottes, den Gott verheißen hatte. Und sie ließen nach ihm rufen. Das ist die Familie, ne? Und Familie geht vor, er soll ihnen Respekt erweisen aus seiner Mutter und soll schließlich zu ihr rauskommen. Die Menschen, die Jesus wirklich erkannten, sie gingen ins Haus rein, sie gingen zu Jesus. Weil sie erkannten, wir brauchen ihn. Ich finde das so treffend für die Herzenshaltung, die seine Geschwister an den Tag legten und die Menschen, die Jesus wirklich erkannten als Sohn Gottes. Wo bleiben wir oft auf Distanz und lassen Jesus rufen? Ja, Jesus, komm, mach doch, tu doch. Anstatt, Jesus ist ja da, zu sagen, nein, ich gehe rein. Ich bleib nicht auf Ferne, ich bleib nicht auf Abstand. Ich warte nicht, dass Jesus zu mir kommt. Ich komme zu ihm, er ist doch schon längst da. Er ist doch da. Gott sucht Menschen, die nicht rufen, Jesus, komm, komm raus zu uns. Gott hält Ausschau nach Menschen, die ihm nachfolgen, die zu ihm kommen, weil sie glauben, weil sie erkannt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Ist er dein Erlöser? Ist er dein Freund? Ist er dein Vater? Ist er dein Tröster? Ist er dein was auch immer? Und das mag alles gar nicht verkehrt sein. Aber ich möchte dir sagen, was Jesus möchte ist, ich will dein Gott sein. Ich möchte nicht nur dein Erlöser sein, ich möchte dein Herr sein. Ich möchte nicht nur dein Freund sein, ich möchte dein König sein. Ich möchte nicht nur dein Vater sein, ich möchte dein Gott sein. Ich möchte nicht nur deine Anlaufstelle sein für deine Gebetserhörung. Ich möchte nicht nur etwas sein, was du brauchst, damit du in den Himmel kommst. Ich möchte nicht nur das sein, was du brauchst, damit du dich wohlfühlst. Ich möchte dein Gott sein und ich möchte, dass du mein bist. Und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du mir nachfolgst, selbst wenn manches nicht so läuft, wie du es erwartest oder denkst, wie es laufen sollte. Gott ruft uns und fordert uns auf, bleib nicht draußen stehen und lass nach Jesus rufen. Gott fordert uns auf, sei kein Gastgeber wie der Pharisäer, der eine gute Zeit hatte, aber es bleibt einfach nur eine flüchtige Begegnung. Wie oft kommen wir in Gottesdienst? Wie oft sitzen wir vielleicht auch im Hauskreis oder im Gottesdienst und wir gehen raus, wie wir gekommen sind? Wir haben keine Begegnung mit Gott. Es ist eine flüchtige Begegnung, die unsere religiösen Gefühle irgendwie berührt hat, aber die keinerlei Auswirkung auf unser Leben hatte. Und ein Grund ist einfach, dass wir ganz oft nicht erkennen, hier ist Gott, der unser Gott sein möchte, der unser Herr sein möchte, der uns herausfordern möchte, der uns zur Nachfolge ruft. Weil Christsein ist nicht einfach ein Status, Christsein ist kein Gefühl, Christsein ist kein Gebet, Christsein ist nicht ein Erlebnis. Christsein, wie wir es heutzutage nennen, die Bibel nennt es Nachfolge. Und wenn du dich fragst, wieso ist manches Mal so wenig von Gott in meinem Leben zu sehen, es ist ganz oft einfach, ganz einfach der Grund, dass wir sagen, hey, ich bin Christ, ich glaube auch an Gott. Und Gott sagt, ich habe aber nicht gefragt, wer mir glaubt, ich habe gefragt, wer folgt mir nach. Ich habe nicht gefragt, was du für Bekenntnis hast, ich habe gefragt, folgst du mir nach? Und oft ist so wenig von Gott in unserem Leben zu sehen, so wenig Kraft, so viel wenig Veränderung, so wenig von Gott, weil wir mit unserem Mund bekennen, aber in unserem Leben etwas ganz anderes leben. Und ich möchte hier nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ich kenne das bei mir genauso. Aber das ist die Herausforderung, die wir doch alle haben. Jeden Tag aufs Neue, oder? Was ist, wenn Gott dann auf einmal klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, vielleicht rufst du mal deine Mutter an und bringst die Sache in Ordnung. Ich weiß, du wurdest verletzt. Oder dein Vater. Das passiert, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn Gott sagt, es wird Zeit, dass du vergibst und loslässt. Das passiert, wenn du nachfolgst. Wenn Gott sagt, es wird Zeit, dass du den Glaubensschritt gehst, den ich dir schon so lange gezeigt habe. Das passiert, wenn wir nachfolgen. Oder Gott zu dir spricht am Arbeitsplatz. Guck mal hier, deinen Kollegen. Jetzt ist der Moment, wo du aus dem Schatten trittst und Zeugnis gibst. Das ist Nachfolge. Kennst du so Momente? Ich bin überzeugt, jemand, der Gott nachfolgt, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann werden wir immer wieder solche Momente haben. Dann stelle ich dir die Frage, was ist, wenn wir diese Momente in unserem Leben nicht haben? Jesus fordert uns raus, ihm nachzufolgen. Er stellt dir und mir heute die Frage, wer bin ich für dich? Ich möchte mehr sein als deine Gebetserhörung. Ich möchte mehr sein als ein gutes Gefühl. Ich möchte mehr sein als das Ticket in den Himmel. Ich möchte mehr sein als nur dein Tröster. Ich möchte dein Gott sein und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und das ist die ganze Herausforderung, das ist all das, worum es geht im Christsein. Und das ist die Herausforderung, uns immer wieder dem neu zu stellen. Wenn wir Matthäus 16, Vers 35 nehmen, dann könnte man das auch so sagen. Wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Wer aber sein Leben Jesus hingibt, wird das Leben, das Gott verheißt, finden. Wenn es in unserem Leben nur darum geht, unsere eigene Agenda zu leben, unsere eigenen Träume zu erfüllen, unseren eigenen Zielen nachzufolgen, unseren eigenen Bedürfnissen, ja, unser Leben so, ich will, dass mein Leben so und so und so läuft, dann sagt Gott, du wirst es verlieren, du wirst das Leben verpassen, das ich für dich habe. Aber in dem Moment, wo wir sagen, Gott, ich lege mein Leben nieder. Ich gebe dir mein Leben mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit meinen Erwartungen, mit all dem, was ich habe und was ich bin. Und ich gestatte dir, Gott, dass du mein Leben nimmst. Dann verheißt uns Gott, werden wir Leben finden. Dann werden wir das Leben finden, was Gott uns verheißt. Hast du dich manchmal gefragt, Jesus, du sagst, du bist gekommen, damit wir Leben finden, Leben haben im Überfluss. Und es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung für dieses Leben. Als dass wir unser Leben Gott niederlegen, dass wir Gott unser Leben, unsere Träume, unsere Erwartungen, unsere Ziele, all das geben und sagen, Gott, nimm es, es ist dein Leben. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich jung bin, ob ich alt bin, ob ich im mittleren Alter bin, ob ich in der Rente bin, was auch immer. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Es hat nichts mit irgendetwas Äußerlichem zu tun. Es hat alleinzig und allein mit meinem Herzen zu tun. Und bin ich bereit? Und das ist die ganze Herausforderung, um die es geht in der Nachfolge. Und Gott wird deswegen immer wieder diese Frage stellen. Er stellt sie dir heute und er wird sie dir morgen stellen. Er wird sie dir auch in Zukunft stellen. Immer wieder. Wer bin ich für dich? Und dann sagt Gott dir, ich möchte dir sagen, wer du für mich bist oder wer du für mich sein sollst. Du sollst mein sein. Du sollst meine Sohn, du sollst mein Sohn, du sollst meine Tochter sein. Ihr sollt mein Volk sein. Und ich will mit euch zusammen gehen und ich will mit euch zusammen Reich Gottes bauen. Ich will, dass du mir nachfolgst und ich will dir das Leben zeigen, nachdem du dich in Wirklichkeit so sehr sehnst. Aber bist du bereit, dein Leben niederzulegen? Sind wir der Pharisäer, der Jesus einlädt und eine gute Zeit mit ihm hatte, aber dessen Begegnung völlig flüchtig und ohne Auswirkungen ist? Oder sind wir die Frau, die sich niederkniet vor Jesus und ihr ganzes Leben Jesus gibt? Sind wir die Menschen, die sich in das Haus drängen, um bei Jesus zu sein? Oder sind wir die Familie, die draußen an der Türschwelle steht und sagt, sag mal Jesus, dass wir da sind, soll bitte rauskommen. Wer bist du? Sind wir die, die sich von Jesus abwenden, wenn Gott nicht tut, was wir wollen und nicht unsere Erwartungen erfüllt? Oder sind wir wie die Jünger, wie Petrus? Wohin sollten wir gehen, Jesus? Ich habe vielleicht nicht viel verstanden. Ich habe vielleicht nicht viel erkannt. Ich bin der größte Chaot hier. Ich habe hier schon manches verzapft, aber eins habe ich verstanden. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und diese Frage stellt Jesus dir, egal wie lange du schon unterwegs bist mit ihm. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen dem einen oder anderen jetzt genau diese Frage stellt. Wer bin ich denn in deinem Leben? Welchen Status habe ich in deinem Leben? Welchen Platz habe ich in deinem Leben? Welche Priorität habe ich in deinem Leben? Welchen Raum gibst du mir in deinem Leben? Denn das, was Jesus für uns ist in unserem Leben, den Raum, den wir Jesus in unserem Leben geben, bestimmt darüber, welchen Einfluss er in unserem Leben haben wird. Und es ist kein, dass Gott hier von oben herab Gericht droht oder so, sondern dann haben wir Gott nicht verstanden. Hier ist der Herzschlag Gottes, der sich so sehr danach sehnt und sagt, bleib doch nicht auf Abstand. Komm doch nah zu mir. Ich habe so viel mehr, was ich dir zeigen und geben möchte. Ich will bei dir sein. Ja, ich will bei euch wohnen. Ich will dein Gott sein. Ich möchte, dass du mir diesen Raum gibst. Aber ich sage dir eins, ich möchte, dass du auch mein bist. Aber diese Frage muss jeder für sich beantworten. Und ich möchte Mut machen, lass dich darauf ein oder lass die Frage zu. Im Grunde hat Jesus die Frage dem Pharisäer auch gestellt, als er sagte, schau dir doch die Frau an. Schau, wie du mir begegnet bist, als ich zu dir ins Haus kam. In der Geschichte wird nichts davon gesagt, wie der Pharisäer Jesus geantwortet hat. Aber vermutlich hat er sich die Worte angehört von Jesus, hat nicht darauf reagiert. Was ist, wenn Jesus heute dir die Frage stellt? Sind wir sprachlos wie der Pharisäer? Oder sind wir wie diese Frau? Ich möchte auch beten.